könnte das Lied sein der Hauptperson des Predigttextes heute, Maria, die Mutter Jesu. Sie hatte von einem Engel erfahren, sie würde schwanger. Und das Kind, das sie bekommen würde, wäre ein ganz besonderes. Und sie macht sich auf den Weg zu einer Verwandten von ihr, zu Elisabeth. Vielleicht so ein Krabbelkreis, weiß ich nicht, aber noch sind die Kinder nicht geboren. Elisabeth ist ja die Mutter Johannes des Täufers. Wer der Lukas-Predigtreihe folgt, die im Moment läuft, hat davon mitbekommen. Was Maria ja sagte, als sie diese Botschaft bekam, dass sie ein Kind bekommen sollte in einer für sie total unpassenden Situation, war: Ich gehöre dem Herrn, ich stehe ihm ganz zur Verfügung, es soll an mir geschehen, was du gesagt hast. Also fast so wie das Lied eben. Nun gut, der schwangere Teenager Maria macht sich auf den Weg. Und dann lesen wir in Lukas 1.
Bald danach machte sich Maria auf den Weg und eilt zu einer Stadt im Bergland von Judäa. Dort ging sie in das Haus von Zacharias und begrüßte Elisabeth. Als Elisabeth ihren Gruß hörte, hüpfte das Kind in ihrem Leib und sie wurde vom Geist Gottes erfüllt und rief laut: Gesegnet bist du von Gott, auserwählt unter allen Frauen, und gesegnet ist die Frucht deines Leibes. Wie komme ich zu der Ehre, dass die Mutter meines Herrn mich besucht? Ja, das bist du. Denn in dem Augenblick, als dein Gruß an mein Ohr drang, machte das Kind einen Freudensprung in meinem Leib. Du darfst dich freuen, denn du hast geglaubt, dass sich erfüllen wird, was der Herr zu dir angekündigt hat. Maria aber sprach: Mein Herz preist den Herrn, alles in mir jubelt vor Freude über Gott, meinen Retter. Ich bin nur seine geringste Dienerin, und doch hat er sich mir zugewandt. Jetzt werden die Menschen mich glücklich preisen in allen kommenden Generationen, denn Gott hat Großes an mir getan, er, der mächtig und heilig ist. Sein Erbarmen hört niemals auf. Er schenkt es allen, die ihn ehren, von einer Generation zur anderen. Jetzt hebt er seinen gewaltigen Arm und fegt die Stolzen weg samt ihren Plänen. Jetzt stürzt er die Mächtigen vom Thron und richtet die Unterdrückten auf. Den Hungernden gibt er reichlich zu essen und schickt die Reichen mit leeren Händen fort. Er hat seinen Diener Israel gedacht und sich über sein Volk erbarmt, wie er es unseren Vorfahren versprochen hatte, Abraham und seine Nachkommen für alle Zeiten. Maria blieb etwa 3 Monate bei Elisabeth und kehrte dann wieder nach Hause zurück.
Im Mittelpunkt dieses Textes ist dieser Lobgesang der Maria. Theologen nennen es das Magnificat. Es ist eine Art Psalm. Ihr habt das vielleicht gehört, wenn ihr in der Bibel ein wenig zu Hause seid. Es könnte dieses Lied auch in dem Psalmen stehen. Man kann darin Andeutungen entdecken, die an das erinnern, was Maria nun gerade erlebt hat und das, was sie beschäftigt. Aber die Andeutungen sind so vorsichtig gehalten, dass im Grunde genommen ganz viele Menschen diesen Psalm auch mitbeten können. Man muss nur das Wort für seine Dienerin ändern, einen anderen Ausdruck dafür finden. Dann könnte es auch von Männern oder auch von Kindern gebetet werden, in unterschiedlichen Situationen. Nun, keiner hat ja damals mitgeschrieben, was Maria da gebetet hat. Aber Lukas war der Meinung, so könnte Maria damals gebetet haben. Das würde zu ihr passen. Diesen Psalm könnte sie so gebetet haben, in ihrer Situation. Es ist also mehr als so ein individuelles Gebet, das Maria damals gesprochen hat. Und wir sagen, schön, so hast du es damals empfunden. Sondern eher ein typisches Gebet, das sie hier betet, was auch uns angeboten wird. Ein Gebet, in dem ganz viel Erfahrung mit Gott steckt, in dem etwas grundsätzlich klar wird, auch zum Thema Anbetung. Und obwohl es mehr ist als das Gebet einer einzelnen Frau, das habe ich nun gerade dargelegt, fällt mir als erstes auf, es ist sehr persönlich gehalten. Das, denke ich, gilt auch. Anbetung ist ja eine Sprache des Herzens. Eine, die aus dem Innersten kommt, aus der Persönlichkeit heraus und aus einer Betroffenheit. Anbetung entsteht ja da, wo du und ich, wo wir von Gott berührt sind. Und das lässt sich leicht erkennen an den Versen, mit denen wir es hier zu tun haben. Es ist ein Loblied des Einzelnen, ein persönliches. Maria sprach, mein Herz preist den Herrn. Alles in mir jubelt vor Freude über Gott, meinen Retter. Denn Gott hat Großes an mir getan, der mächtig und heilig ist. Ich weiß, Anbetung ist nicht nur eine persönliche Sache, aber es beginnt im eigenen Herzen. Maria hat ja nun auch eine sehr persönliche Botschaft gehört. Und sie hat darin verstanden, dass Gott sie gnädig und liebevoll angesehen hat. Obwohl das, was ihr da gesagt wird, sie ja erstmal in große Schwierigkeiten bringt. Weil Gott in ihr Leben eingegriffen hat, lobt sie ihn. Und so spannt sich vom Anfang bis zum Ende dieses Lobgesangs ein Spannungsbogen. Der Ansatzpunkt ist aber mein eigenes Leben, meine Erfahrung mit Gott. Es beginnt nicht damit, dass wir schöne Anbetungslieder singen, aber vielleicht ist das eine Folge irgendwann davon. Es geht auch nicht um die Form, ob feierlich oder locker oder fröhlich. Das haben Christen unterschiedlich gelernt, da haben sie unterschiedliche Traditionen. Lockerheit kann oberflächlich werden, Feierlichkeit kann trübsinnig und steif werden. Anbetung beginnt damit, dass wir eine Berührung von der Hand Gottes erfahren. Wir lernen Gott anzubeten, wenn wir von ihm beschenkt werden, wenn wir so seine Kraft in unserem Leben spüren. Wir lernen Anbetung, wenn wir unsere Hand öffnen, passt ganz gut das Thema zu heute Abend, und sagen, ich bin jetzt bereit, dass du deine Geschenke hineinlegst und wir spüren seine Gegenwart. Und dann sagen wir, das hast du mir gegeben, danke dafür. Nichts kann diese Berührung durch Gott ersetzen, anders können wir auch nicht Christen werden oder Christen sein. Ich weiß nicht, wie es in deinem persönlichen Leben da ist. Ich vermute aber immer, wenn dich Gott so angerührt hat, wenn du so eine Begegnung hattest, fällt dir Anbetung ganz leicht. Sei es, dass du es in Psalmen betest, sei es, dass du es hier im Gottesdienst mit anderen zusammen singst oder auch für dich alleine. Echte Anbetung wird nicht veranstaltet, sondern sie geschieht. Maria hat ja auch keine Aufforderung erhalten, ja, so nach dem Motto, also du hast jetzt eine große Zusage bekommen, Maria, denk mal an deine Anbetungspflicht und hol gleich jemanden dazu, der es hört, damit es nachher in der Bibel steht. Habe ich so in dem Rahmentext nicht gelesen. Maria pries Gott, darf ich mal sagen, weil es ihr danach war. Wenn wir Gott an uns und durch uns handeln lassen, wenn wir uns beschenken lassen, dann wird das tief, persönlich, originell und auch authentisch sein. Und wenn wir uns aus der tiefen Gemeinschaft mit Gott lösen, wenn wir nur noch von einer Erfahrung mit Gott träumen, vielleicht war das früher mal, wenn wir an alten Erfahrungen hängen, weil frische fehlen, dann ist es immer noch möglich, Gott anzubeten. Ich kann ja mein Herz sozusagen vorauswerfen, so in der Hoffnung, Gott, dass du mir wieder begegnest. Aber es kann auch künstlich werden oder aufgesetzt oder irgendwie unecht. Wer sich freut, drückt Freude aus. Wer beschenkt wird, ist dankbar. Wen Gott angerührt hat, der kommt ins Anbeten. Und ich sage das nicht, um jemanden zu entmutigen, der sagt, mir ist gerade nicht danach. Ich glaube, keiner ist konsequent auf einem bestimmten Niveau. Manchmal geht es halt auch durch die Wüste. Nur dann ist es schön und gut, wenn man eine Bestandsaufnahme macht, sagt, wie weit bin ich jetzt eigentlich von Gott entfernt? Was hat sich eigentlich dazwischen geschoben? Wo ist denn die Quelle versiegt, dass es mir gerade so schwer fällt, Gott zu loben? Und was könnte geschehen, damit sich das wieder ändert, dass ich wieder in dieses Licht hineinkomme? Jede Rückkehr zu Gott lässt die Anbetung neu aufbrechen und jeder Schritt zur Umkehr führt an diese Anfänge zurück. Jedes Loslassen auch von Drängendem, von Belastendem, von eigener Schuld, ganz bewusst vor Gott, das schafft Räume. Und das kann sich füllen, dieser Raum füllt sich neu und er kann sich neu füllen mit Anbetung. Dass unser Herz sinkt, muss nicht nur eine Erfahrung von gestern bleiben. Er kann das auch heute. Paulus, der mehr Leid erlitten hat als vermutlich die meisten Christen nach ihm, der hat mal gesagt, wir sind Menschen voller Trauer. Aber wir sind allezeit fröhlich. Er wollte damit sagen, dass wir eine Freude haben, die so in der Tiefe drin ist, dass sie sogar unabhängig ist von äußerem Ergehen. Anbetung, eine Sprache des Herzens. Da kommt das Zweite, was ich von Maria lerne. Anbetung ist eine Sprache aus der Tiefe. Ich zitiere nochmal diese ja sehr berühmten Verse. Jetzt hebt er seinen gewaltigen Arm und fegt die Stolzen weg samt ihren Plänen. Jetzt stürzt er die Mächtigen vom Thron und richtet die Unterdrückten auf. Den Hungernden gibt er reichlich zu essen und schickt die Reichen mit leeren Händen fort. Also hier kommen die Mächtigen, die Stolzen, die Selbstgerechten, sage ich mal, relativ schlecht weg in diesem Psalm, das ist deutlich. Gott hat so einen Hang nach unten. Vielleicht ist er deshalb in diesen Tagen in Nordamerika und Europa auch so schwer zu finden. Jetzt müssen wir uns aber vor billigen Kurzschlüssen hüten an dieser Stelle. Die sind einfach zu kurz. In diesen Versen steht nicht, Gott kämpft gegen die Reichen und Mächtigen und Stolzen, er wirft sie zu Boden, machen wir es ihm nach. Habe ich da jetzt nicht gelesen. Es gibt eine Mentalität, in der über Menschen mit Reichtum oder Macht nur noch kritisch und polemisch geredet wird. Und das ist ja auch gerade ziemlich in Mode gekommen. Die Eliten sind von vornherein böse. Wer sind denn die Eliten? Ironischerweise nutzen die Allerreichsten und Allermächtigsten gerade diese Stimmung aus. Also so von der Logik her verstehe ich das gar nicht, aber es funktioniert in der Psychodynamik. Und doch sitzen wir da einem Klischee auf. Und wir sollten uns dann nicht auf diesen Text berufen damit. Es kann ja sein, dass die Macht von Gott anvertraut ist. Es kann ja sein, dass Menschen die Macht, auch wenn sie nichts mit Gott zu tun haben, ganz im Sinne Gottes verwalten. Sollte man sehr dankbar sein für. Wenn man die Macht generell diffamiert, kann man nie mehr für Mächtige beten, ja, für die Politiker, für wichtige Schlüsselpersonen der Wirtschaft, auch in der Gemeinde nicht. Dann sagt man kurzschließlich, wer da oben ist, der ist mit dem Satan im Bund, schmeißen wir ihn runter. Was machen wir dann? Dann setzen wir uns selbst da oben hin und ich sage euch, das wird nicht besser. Das wird nicht besser dann. Gott liebt seine Geschöpfe, er liebt sie alle, egal ob arm, ob reich, ob Europäer, Afghane, Iraner, Nordamerikaner, sogar auch. Er liebt sie alle mit der gleichen unbestechlichen Liebe, die Schuldigen, die Unschuldigen, die Erfolgreichen, die Loser, aber eben auch die Mächtigen, auch die Reichen, sogar die Selbstgerechten, wusstet ihr das? Und zugleich gibt es ja eine Erfahrung, dass Menschen, die mächtig sind, oft für die liebevolle Macht Gottes nicht so ein gutes Gespür haben. Das ist nicht so schnell mitbekommen. Es ist kein Naturgesetz, es ist eine Erfahrung, die in diesem Psalm ausgedrückt wird. Menschen, die reich und wohlhabend sind, haben für den Reichtum Gottes manchmal kein Empfinden. Menschen, reich oder arm, die stolz auf sich sind, so ganz doll auf ihre Leistung, die sind gewöhnlich nicht so darauf sensibel, was Gott eigentlich tut. Das kenne ich doch aus meinem Leben. Bin ja auch reich und alles, was ich brauche. Das ist eine Erfahrung, zum Glück mit Ausnahmen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Das ist ja mehr so eine Frage zur Selbstprüfung. Geht es uns gut? Sind wir auf dem aufsteigenden Ast? Bleiben wir erfolgreich? Sind wir beliebt? Ja, dann klopfen wir uns gern auf die Schulter, müssen aufpassen, dass uns die anderen dabei nicht ausrenken. Wir sagen, das hätten wir toll hingekriegt. Das macht uns so schnell keiner nach. Ein bisschen Glück ist da schon bei gewesen, nicht so. Aber im Übrigen sind wir halt Erfolgsmenschen. Eine tolle Gemeinde, ne? Wir haben das wieder hingekriegt. Natürlich brauchen die Kinder, die Unterdrückten, die Alten, die Kranken und die Armen auf den anderen Kontinenten, meine Güte, natürlich brauchen die Gott. Was haben die denn sonst? Es geht natürlich auch anders. Man kann auch sagen, unsere Macht, unser Reichtum, unser Einfluss, unsere Beliebtheit könnte Anlass sein, Gott zu preisen und ganz einfach demütig danach zu fragen, wie wir anderen damit dienen können. Und solche Menschen sind ja dann auch in Wohltat. Wer hat mir die Energie gegeben, mit der ich kämpfen konnte? Wer hat mir den Willen geschenkt, Ziele zu verfolgen? Wer hat mich in diese Position gebracht? Und was kann ich dafür, in Mainz und nicht in einem argentinischen Gefängnis geboren zu sein? Ich erinnere an die Berichte von Judith Heise hier, unserer Missionarin, die die Gefängnisse kennt dort. Nichts ist davon mein Verdienst, dass ich hier in Mainz in der Uniklinik geboren bin und in diesem reichen Land. Kann es sein, dass Gott manchmal Schwierigkeiten in meinem und deinem Leben zulässt, an Unglück, an Versagen, einfach weil ich ihn sonst übersehen würde? Ich will die Antwort dazu nicht geben, nur mal die Frage stellen. Denn ganz unten fangen wir an, uns für Gott zu interessieren, für den wir uns oben auch ganz gut hätten schon interessieren können, mit Recht. Unten sagen wir dann, vielleicht brauche ich ihn doch, vielleicht gibt er mir jetzt eine Chance. Das ist eine Erfahrungstatsache, die Maria hier ausspricht. Nochmal, das ist keine Regel. Eine Erfahrung aus der Geschichte des Volkes Israel. Eine Erfahrung aus dem, was Israel erlebt hat. Wo war es Gott am nächsten? In der Wüste, mit nichts in der Hand. Es ist eine Erfahrung, die viele Menschen seit jenen Tagen gemacht haben. Die Erfahrung, dass wir Gott am nächsten sind, wenn wir uns in der Tiefe befinden. Warum gibt es diese großen geistlichen Aufbrüche in Ländern, die weniger satt, die weniger reich sind? Gott ist erhaben. Wir können fröhlich demütig sein. Gott ist stark, auch wenn wir schwach sind. Gott steht über uns, damit wir mit Vergnügen unten sein können. Kann man das sagen? Wir wissen doch, wie dumm Selbstherrlichkeit ist. Sie verletzt Gott. Und manches Mal muss er gar nicht viel tun, um unsere eingebildete Größe zu demaskieren. Er arbeitet daran, uns an einen Punkt zu bringen, wo wir sagen, Herr, ich kann ohne dich ja doch nicht mal atmen, geschweige denn leben. Ich brauche dich, ich rühme dich, weil es mir nicht mehr möglich ist, mich selbst in meinem Mittelpunkt zu stehen. Stellen. Ich lobe dich, weil mir mein Eigenlob so sehr stinkt. Und um es nochmal zu sagen, man kann sozial und wirtschaftlich ganz oben sein und doch ein Herz haben, das demütig geworden ist. Ebenso wie man ganz unten sein kann und voller Arroganz. Auch das wissen wir. Und beides gibt es auf allen Kontinenten. Nur muss sich Gott auf unserem wohl durch noch etwas dickere Mauern schaufeln als an manch anderer Stelle. Bis er unser Herz trifft. Lassen wir es zu, dass Gott uns unseren Hochmut nimmt. Auch den hinter demütigen Phrasen, also demütige Phrasen haben wir alle drauf. Herr, wir stehen alle vor dir mit leeren Händen. Ach, wirklich? Wer von uns steht vor Gott mit leeren Händen? Demut ist großer Mut. Der Mut, nicht auf die eigene Macht und das eigene Können zu bauen. Wenn wir sie beteuern, die Demut, dann ist sie uns vermutlich fremd. Schau mal, ich kenne die auch, diese Demut. Anbetung kommt aus der Tiefe. Und immer wieder sagt Gott, schau mal nach da unten. Dort kann ich dir begegnen, da wohne ich nämlich. Bei denen, die zerbrochenen Herzen sind. Bei denen, die wirklich in Not sind. Eine kleine Anmerkung dazu zu unserem Gemeindeleben. Wir strecken uns ja aus nach neuen geistlichen Erfahrungen, nach tieferem Glauben. Könnte es sein, dass wir nicht noch mehr Gottesdienste dafür brauchen, sondern wieder mehr, weiß ich, zum Brotkorb gehen sollten und zum Miteinander Gonsenheim, wieder mehr dahin, wo die Menschen um uns herum uns wirklich brauchen? Könnte das nicht eine ganz neue geistliche Erfahrung wieder sein? Die Gemeinde war da ja mal sehr stark und wir haben da sehr viel verloren. Ich glaube, da ist Gott zu finden. Das Dritte, was bei Anbetung wichtig ist, Anbetung ist nicht nur eine Sprache des Herzens, nicht nur eine, die aus der Tiefe kommt, sondern immer auch eine Sprache der Hoffnung. Anbetung und Pessimismus sind schier nicht vereinbar. Obwohl Pessimisten sich ja immer für Realisten halten. Ne? Von daher haben wir wahrscheinlich gar keine im Raum. Aber Anbetung und Resignation ist unvereinbar. Man kann Gott nicht preisen und gleichzeitig sagen, es hat doch alles keinen Zweck. es bringt nichts. Was soll's überhaupt? Machen wir Schluss mit dem Ganzen. Bringen wir es hinter uns. Nein, Anbetung ist inspirierende Hoffnung. Wo Anbetung ist, da ist auch Ermutigung. Da ermutigt man sich gegenseitig. Wir können jetzt nochmal die Verse hören, die uns eben beschäftigt haben, und hören sie von der anderen Seite. Jetzt stürzt er die Mächtigen vom Thron, richtet die Unterdrückten auf, den Hungernden gibt er reichlich zu essen und schickt die Reichen mit leeren Händen fort. Er hat an seinen Diener Israel gedacht und sich über sein Volk erbarmt. Das ist ein Bekenntnis zur Zuversicht. Anbetung kommt aus der Gotteserfahrung und lädt ein zu neuer Gotteserfahrung. Es kommt aus dem Beschenktwerden und lädt ein, ja, einmal weiter zu schenken und sich auch weiter beschenken zu lassen. Und wer von uns Gott preist, und das natürlich nicht nur in einer Kirche unter Gleichgesinnten tut, sondern auch im Alltag, der macht anderen Mut. Das sind ermutigende Persönlichkeiten. Er stirbt nicht ein in die große Klage, in die Riesenjammerei, in das ätzende Selbstmitleid, sondern er ist anders. Und die Gründe für sein Anderssein liegen darin, dass er oder sie nicht naiv wäre oder kurzsichtig, sondern, ich bleibe jetzt mal bei er, aber gilt für sie natürlich auch, er sieht das Leid, er sieht eine wachsende Verzweiflung, er sieht Hunger und Verhungern, er sieht Folter und Ungerechtigkeit, er sieht sich hinziehende Kriege, kein Ende abzusehen, er sieht Vergeblichkeit von Friedensbemühungen, er wünscht sich das alles ganz anders, er hat die Sehnsucht, dass Frieden geschaffen wird. Es wird auch in der neuen Jahreslosung ausgedrückt. Jage nach dem Frieden, nachjagen. Er möchte, dass Geld lieber eingesetzt wird, um Menschen zu helfen, statt sie zu zerstören. Er sieht das alles und leidet und wird doch nicht bitter und nicht depressiv und nicht hart oder zynisch, weil er Anschluss gefunden hat an die Kraft Gottes. Es geht halt um mehr als um ein emotionale Lieder oder Gebete. Es ist so leicht zu sagen, Menschen, die Gott loben, sind halt irgendwie emotional. Aber wenn man die dann kennt, wenn man die Lebensgeschichte kennt von Menschen, die dann da irgendwie stehen und Gott loben und ein bisschen weiß, was die so durchgemacht haben, dann weiß man, das ist nicht einfach jetzt so ein emotionales Bedürfnis, das ist mehr. Das hat eine andere Quelle, auch eine andere Tiefe. Und echte Anbetung schottet sich nicht ab. Die Welt mag untergehen, wir fühlen uns wohl in unseren schönen Liedern, sowas gibt es ja auch. Aber die Frage ist, ob in einer dunkler werdenden Welt das Licht noch zu sehen ist oder ob wir uns so in diese Dunkelheit hineinsaugen lassen. Also ich bin in dieser Gefahr, ich weiß nicht, wie es euch da geht. Die Frage ist, ob wir in einer wachsenden Verzweiflung auch immer verzweifelter werden oder die Hoffnung behalten. Die Frage ist, ob wir da, wo der Pessimismus zunimmt, auch immer pessimistischer werden oder eine Zuversicht erhalten oder erst bekommen. Anbetung ist die Kraft der Dankbarkeit, die Kraft der Freude, die Kraft des Andersseins in der Welt, die so ist, wie sie ist und die wir auch so schnell nicht ändern werden, wo wir aber einen Beitrag zu leisten haben. Und dafür können wir aus dieser Anbetung heraus Mut schöpfen. Für mich und für andere. Du kennst bestimmt oder vielleicht diesen Unterschied, wenn du ganz unten bist und du findest zur Anbetung in einer Situation, wo andere vielleicht nur noch Schimpfkanonaden von sich geben können und du merkst auf einmal, in dir wächst neue Hoffnung. Anbetung steckt an, lenkt nicht ab von der bösen Wirklichkeit, ist nicht der Ballon, der uns so in die Höhe führt und dann gucken wir da so großzügig runter. Es geschieht am Ort der Dunkelheit, weil wir das Licht kennen, am Ort des Trübsinns, weil wir wissen, dass es diese Freude gibt und am Ort des Negativen, weil wir das Positive kennen. Und darum sind anbetende und lobende Menschen eine Erholung für andere, die man ansehen kann und sagen, wie gut, dass es den gibt. Hat mich auch schon mal ermutigt. Und ich denke, jeder kennt Menschen, die das ausstrahlen. Und vielleicht bist du selbst so einer oder entwickelst dich dann noch stärker hin. Wer die Kunst des Anbetens lernt, geht nicht auf die Insel der Seligen und erholt sich von der bösen Welt, sondern ist mittendrin, aber mit Hoffnung. Maria hat den Weg gezeigt, das kleine Mädchen mit vielleicht 13, 14 Jahren. Sie preist den Herrn, meine Seele macht ihn groß, steht da wirklich, wörtlich, Magnificat, macht ihn groß. Und das heißt, ich entdecke seine Größe, indem ich ihn preise und dann kann ich auch leben. Amen.